Am Anfang schuf Gott Himmel und Erde. Und die Erde war wüst und leer. Und Finsternis lag auf der Tiefe. Und der Geist Gottes schwebte über dem Wasser. Und Gott sprach, es werde Licht. Und es ward Licht. Und Gott sah, dass das Licht gut war. Da schied Gott das Licht von der Finsternis und nannte das Licht Tag und die Finsternis Nacht. Die Lage ist ernst. Ich glaube, diesen Satz konnte man in letzter Zeit oft hören. Auch in den letzten Jahren immer wieder. Zum Klima und zu Corona und jetzt Krieg in der Ukraine und die Folgen, die das für uns hat. Die Lage ist ernst. Sie ist ernst, weil sie das Leben, wie wir es kennen, bedroht. Wir werden gerade zugeschüttet mit ernsten, schlimmen Nachrichten. Wir werden den ganzen Tag beschallt mit schlechten Prognosen für die Zukunft. Und eigentlich soll damit ja auch erreicht werden, schnallt euch an oder so. Stellt euch drauf ein, bereitet euch vor und sagt nicht, wir haben euch nicht gewarnt oder so. Und ich habe gedacht, ich packe da jetzt noch was obendrauf auf die ernste Lage. Die Lage ist ernst in so vielen Bereichen unseres Lebens und ich füge hinzu, die Lage ist ernst in unserem geistlichen Leben. Vielleicht rollt jetzt der ein oder andere mit den Augen und denkt sich, na toll, das auch noch. Ich möchte aber mal bewusst all die anderen Sachen, die auch da in der Welt rumschwirren, zunächst mal ausklammern. Da haben wir tatsächlich genug von. Was das Ganze nämlich auch tut, ist, dass es uns ablenkt vom Wesentlichen. Das geistliche Leben ist der Ausgangspunkt, die Quelle für das natürliche Leben. Wenn das in Ordnung ist, dann hat das Auswirkungen auf das natürliche Leben. Weil ich dann ausgerichtet bin auf den, der Ordnung ins Chaos bringt. Und deswegen habe ich mal diesen Abschnitt aus dem Schöpfungsbericht an den Anfang gestellt. Gott spricht, es werde Licht und es wird Licht und er trennt Licht von Finsternis. Und so stellt Gott Ordnung her. Unser Gott ist ein Gott der Ordnung. Und die Herstellung oder die Wiederherstellung seiner Ordnung ist nichts anderes als sein Gericht. Die Trennung von Licht und Finsternis. Und darin macht Gott keine halben Sachen. Das ist etwas, was er für unsere Welt tun wird. Wir haben es auch gerade noch mal im Glaubensbekenntnis gesprochen. Jesus wird kommen, um zu richten. Dieses Gericht, diese Trennung von Licht und Finsternis, das wird kommen. Aber das ist etwas, was bei uns persönlich anfängt und was im Leib Christi anfängt. Und wie ernst diese ganze Sache ist, haben wir eben gerade schon in der Lesung gehört. Hesekiel musste mitleben, ich steige einfach direkt ein, wenn das okay ist, ja. Hesekiel musste miterleben, wie sein Volk und wie er selbst in das Exil verschleppt wird. Und Hesekiels Aufgabe war es, vor allem Gottes Gericht anzukündigen. Keine besonders schöne Aufgabe, vor allem wenn die Leute nicht so besonders verständlich waren dafür, oder? Aufnahmefähig. Sie haben nämlich trotzdem ihr Ding durchgezogen. Sie haben nicht nach Gott gefragt, seine Ordnung missachtet. Wollten sich lieber auf andere Menschen verlassen als auf Gott. Und deswegen schlägt Gott den ernsten Ton an und sagt, Leute, was soll das eigentlich? Was macht ihr hier? Denkt ihr, das, was ihr tut, hat keine Konsequenzen? Denkt ihr, das hat keine Auswirkungen auf euch? Es hat Auswirkungen, und zwar sehr direkte. Die Seele, die sündigt, soll sterben. Der Tod ist eine reale Konsequenz. Und Gott macht deutlich, Leute, wenn ihr umkehrt, wenn ihr meine Ordnung haltet, dann könnt ihr leben. Ich will euch nicht sterben lassen. Hier ist der Weg zum Leben, geht ihn. Wenn man solche Texte wie diese zu oberflächlich liest, dann kann man ganz schnell das Bild bekommen von Gott als dem willkürlich Strafenden, der einfach dahin geht und du hast was falsch gemacht und niederstreckt oder so. Nein, also es wird deutlich gemacht, die Konsequenz der Sünde ist der Tod. Der, wie Paulus das sagt, der Lohn der Sünde, Sold der Sünde, ist der Tod. Und dabei geht es eben nicht um den natürlichen Tod. Also so wie Adam und Eva ja auch nicht direkt in dem Moment gestorben sind, als sie von der Frucht gegessen haben. Es geht um den ewigen Tod. Und Gott sagt deutlich, das will ich nicht. Ich will das nicht für euch. Ich will dich vor dieser Konsequenz bewahren. Und deswegen kündigt er sein Gericht an. Das Richten Gottes ist die Wiederherstellung seiner Ordnung. Seine Ordnung ist die Trennung von Licht und Finsternis. Und wenn man das ein bisschen runterbricht und warum diese Lage auch so ernst ist, sagt Gott, durch die Sünde sind wir quasi in Finsternis verstrickt. Und wenn Gott anfängt, Licht und Finsternis zu trennen, gehen wir praktisch verloren, wenn wir weiter in Finsternis verstrickt sind, weil das ja quasi an uns klebt. Deswegen kehr um. Ihr Lieben, wenn es darum geht, Gott zu gehorchen, seinem Wort zu glauben, dann geht es dabei um Leben und Tod. Das ist eine ernste Angelegenheit. Und ich fühle mich ein bisschen an 5. Mose 30 erinnert, da war das Volk ja kurz davor, in das verheißene Land einzugehen. Und Gott warnt sein Volk noch einmal und sagt, ich lege euch das Leben und den Tod vor. Es ist eure Entscheidung, welche Entscheidung ihr trefft. Leben heißt, achte meine Ordnung und du wirst Leben und Leben in Fülle haben. Tod heißt, du ignorierst meine Ordnung. Und es gibt nur diese beiden Möglichkeiten. Nichts dazwischen. Jede Seele gehört mir. Es gibt kein Entkommen, kein ja, vielleicht oder sehen wir mal, passt schon. Es gibt nur ja oder nein. Leben oder Tod. Man könnte jetzt natürlich sagen, ist ja Altes Testament und mit Jesus sieht das anders aus. Und ja, durch Jesus haben wir Gottes Gnade erlebt. Und trotzdem ist Jesus ja genauso konsequent. Ja zu ihm heißt Leben. Nein zu ihm heißt Tod. Es gibt nichts dazwischen. Vielleicht erinnert sich der eine oder andere an so Aussagen der Bergpredigt. Wenn nur das Auge böse ist, dann ist der ganze Leib finster. Ja, und wenn Gott dann Licht und Finsternis trennt, wo geht der finstere Leib hin? Okay, ich will damit keine Angst machen. Hier ist so ein betretenes Schweigen. Okay. Ich will nur, dass wir uns dieser Ernsthaftigkeit nochmal bewusst werden. Es geht um Leben und Tod. Und ich würde mich freuen, wenn das eine gesunde Furcht des Herrn auslöst. So nennen wir es mal. Auch Gott sagt das ja nicht, um Angst zu machen, sondern weil er uns die Lösung praktisch direkt im nächsten Schritt gibt. Er hat einen Weg daraus für uns vorbereitet. Er will nicht, dass wir zugrunde gehen. Und der Weg dahin, den Weg, den er bietet, ist Bekehrung. Umkehr. Und zwar echte Umkehr. Wie sieht eigentlich echte Umkehr aus? Darauf möchte ich jetzt einmal meinen Fokus legen, nachdem wir uns der Ernsthaftigkeit der Lage bewusst geworden sind. Wie sieht tatsächlich Umkehr aus jetzt? Und die Antwort, die wir in Hesekiel finden, ist die Vers 31. Werft von euch all eure Vergehen, mit denen ihr euch vergangen habt, und schafft euch ein neues Herz und einen neuen Geist. Und in diesem Vers wird was deutlich, was bei uns Evangelischen öfter mal unterbetont ist, dass es für uns was zu tun gibt bei der Umkehr. Ja, es geht um Gnade und zur Gnade können wir nichts hinzufügen. Und trotzdem sagt Gott, schafft euch ein neues Herz und einen neuen Geist. In einem anderen Abschnitt in demselben Buch sagt Gott, ich will euch ein neues Herz geben und einen neuen Geist. Und das gehört beides ganz eng zusammen. Denn was das nämlich deutlich macht, ist, dass Gott gibt uns das. Gott ist es, der das macht. Er schafft es. Und trotzdem, diese Gabe Gottes, die wir bekommen, ist gleichzeitig unsere Aufgabe. Wir müssen da irgendwie darauf reagieren, auf das, was er uns gibt. Er bereitet es vor, aber es ist an uns, das anzunehmen, das zu ergreifen. Und wir empfangen nichts, was wir nicht mit ganzem Herzen annehmen und ganzem Willen ergreifen. Ich wiederhole das nochmal, wir empfangen nichts, was wir nicht mit ganzem Herzen annehmen und mit ganzem Willen ergreifen. Also entweder bist du drin, aus ganzem Herzen, ganzem Willen, oder du bist raus. Ich möchte ermutigen, heute Morgen zu ganzer Entschiedenheit. Echte Umkehr braucht ganze Entschiedenheit. Dafür müssen wir aber tiefer gehen oder Gott tiefer gehen lassen, als die Buße, die ich vielleicht tue für einen Fehler, den ich begangen habe. Und ich habe mir überlegt, wie sieht es bei uns eigentlich aus? Also so unser Umgang mit Schuld, Umkehr oder doch nicht Umkehr, wenn wir was falsch gemacht haben, wenn wir gesündigt haben, was passiert dann? Was machen wir eigentlich? Es gibt Dinge, die wir ganz bewusst vor Gott bringen. Das ist auch gut, weil er dann was daraus macht und so seine Gnade ist ja da. Meine Beobachtung ist aber auch die, dass es ganz viele Bereiche gibt, die wir ihm einfach noch nicht gebracht haben, nicht vor ihn bringen. Und in dem Moment schwankt es ja schon mit ganzem Willen, aus ganzem Herzen. Schon ist da eine Lücke. Also wie gehen wir eigentlich mit Schuld um? Und was ich beobachte, sind verschiedene Herangehensweisen. Und ich habe gedacht, ich mache diese verschiedenen Herangehensweisen mal vor. Ich habe 4 Stück, sind mir so zumindest eingefallen, vielleicht gibt es noch mehr. Gucken wir mal, wie das wird. Die erste Herangehensweise, wie ich mit Schuld umgehe, ist ignorieren. Einfach drüber hinweggehen. So ein bisschen wie ein Kind, Augen zu halten, man sieht mich nicht oder so. Und das sieht ungefähr so aus. Ich mache es einmal vor. Schuld, ich ignoriere sie, ich stolpere und ich gehe einfach nochmal weiter. Als wäre nichts passiert. Alles okay, war nicht so schlimm, keiner wurde verletzt, okay, reicht. Gott vergibt ja schon. Zum Beispiel, wenn ich jemanden angelogen habe oder so, war jetzt keine große Absicht, das ist irgendwie rausgerutscht. Aber eigentlich war ja nicht so schlimm, musste jetzt auch keine große Sache draus machen. Davon stirbt keiner und ich stehe nicht so blöd da. Ignorieren. Eine Möglichkeit. Die zweite Möglichkeit, also erste ignorieren, die zweite ist Wiedergutmachung. Wiedergutmachung sieht ungefähr so aus. Wisst, was gemeint ist, ne? Ich stolpere und gehe danach extra vorsichtig. Ungefähr so, wie wenn ich habe jemanden verletzt und dann bin ich nochmal extra nett oder so. Dann achte ich irgendwie nochmal ganz besonders auf Ordnung in der Wohnung oder werfe noch ein bisschen mehr Geld in die Kollekte oder so. Mal als Beispiel, wenn ich jetzt so meine Kinder unfair behandelt habe oder so, dann war ich wütend und ich habe meine Reaktion total übertrieben und sie sogar verletzt. Und ich habe ein schlechtes Gewissen und deswegen gehen wir am nächsten Tag Eis essen. Also, da fängst du schon an, oder? Das ist Wiedergutmachen. Dritte Herangehensweise, könnt ihr vielleicht denken, es sieht ungefähr so aus. Rechtfertigen. Ich rechtfertige mich. Ich konnte ja nicht anders. Das, was immer da lag, ist Schuld. Oder so bin ich halt. Das haben mir meine Eltern so mitgegeben. Das liegt daran, dass ich in der Vergangenheit so oft verletzt wurde. Vielleicht haben wir das schon mal in einem Streit erlebt. Ich war richtig wütend und dann habe ich den anderen verletzt. Und statt mich zu entschuldigen, fange ich an zu erklären, warum das passiert ist. Vielleicht klingt das nach einer Entschuldigung, aber eigentlich suche ich nur einen Verbündeten für meine Rechtfertigung. Vielleicht habt ihr so ein paar Verhaltensmuster wiedererkannt. Vielleicht unbedingt nicht in dieser Reihenform, so wie es dargestellt, aber ihr wisst, was gemeint ist. Ignorieren, wiedergutmachen, rechtfertigen. Umkehr heißt jetzt aber, und das ist das, was die meisten wahrscheinlich gelernt haben, wenn ich stolpere, drehe ich mich um. Das ist ein Richtungswechsel. Und Umkehr heißt auch, worüber bin ich hier gestolpert? Ich hebe es auf und bringe es Gott. Ist wahrscheinlich das, was die meisten irgendwie mal gelernt haben, Kindergottesdienst, Bibelstunde oder sowas. Umkehr heißt Richtungswechsel. Das alles, die verschiedenen Möglichkeiten, wie man so mit Schuld umgehen kann, und wie wir es wahrscheinlich auch im Alltag tun, ist jetzt aber nur die Spitze des Eisbergs. Wenn ich umkehre, ich gebe Gott das, was ich falsch gemacht habe. Aber damit ich wirklich in dieser Richtung, in dieser neuen Richtung bleiben kann, dann muss ich ihn in mein Herz sehen lassen. Dann reicht es nicht, wenn ich das aufhebe und ihm gebe, sondern dann muss ich ihn sehen lassen, was darin vorgegangen ist. Was hat dazu geführt, dass ich überhaupt diese Richtung eingeschlagen habe? Das Herz ist der Sitz der Entscheidungen. Und da muss ich ihn hineinlassen, damit die Umkehr tief geht. Bei diesen Beispielen, die ich gerade genannt habe, geht es ja um sogenannte Tatsünden. Also ich mache etwas falsch und brauche dafür Vergebung. Und echte Umkehr dringt aber bis an die Wurzel. Wenn ich jetzt mal bei dem auf das erste Beispiel nochmal gucke, ich habe jemanden angelogen, auch wenn es nur ein Versehen war. Aber Umkehr heißt jetzt ja, ich richte mich auf Gott aus, ich bringe ihm das, das habe ich falsch gemacht, ich lege ihm das hin und vielleicht werde ich auch noch dazu bewegt, das zu korrigieren und das dem anderen zu sagen. Das ist aber die Spitze des Eisbergs. Denn was liegt eigentlich darunter? Warum habe ich überhaupt gelogen? Selbst wenn es nur rausgerutscht ist, was ist darunter? Ich sage nicht, dass Gott das nicht vergibt, ne? Wenn wir unsere Schuld bekennen, ist er treu und gerecht. Aber wenn ich ein neues Herz und einen neuen Geist empfangen will, dann lasse ich Gott in die Tiefe blicken. Ist der Grund der Lüge nicht ein Versuch, mich selbst zu schützen? Ich will mir keine Blöße geben in dem Moment. Und dann entdecken wir, plötzlich geht es gar nicht mehr um eine kleine Lüge, sondern es geht um eine Fehleinstellung meines Herzens. Rebellion. Ich kümmere mich um mich selbst und ich lasse Gott nicht Gott sein in dieser Situation. Ihr merkt vielleicht, das will ich Gott gar nicht alles sehen lassen, was da so ist, aber okay. Beim zweiten Beispiel, wenn ich die Kinder unfair behandelt und am nächsten Tag gibt es Eis. Könnte nicht der Grund dafür sein, dass ich meine, also Grund für das Eis, dass ich meine, ich müsste mir Vergebung verdienen? Wahrscheinlich, vielleicht einfach unterbewusst, aber wäre möglich. Meine Kinder sind vielleicht eher gewillt, mir zu vergeben, wenn sie nochmal sehen, dass ich auch ganz gut sein kann. Und ist der Grund dafür, dass ich mir Vergebung verdienen möchte, nicht der, dass ich denke, ich bin es eigentlich nicht wert? Ich bin der Vergebung nicht wert. Und das ist Selbstablehnung. Drittes Beispiel noch ganz kurz. Ich habe, wenn ich aus Wut jemanden verletzt habe, ich rechtfertige mich. Eigentlich ist dieser Ausbruch ja ein Versuch gewesen, meine eigenen Wunden zu schützen. Oder mich zu schützen, dass das nicht neu aufgerissen wird, was da ist. Der Grund aber, warum ich da so empfindlich bin, ist der, dass diese Wunden gar nicht verheilt sind. Und die Wunden sind noch nicht verheilt, weil ich wahrscheinlich noch nicht vergeben habe. Und das heißt, ich handle aus Verbitterung. Also ihr merkt, so Sachen, die man vielleicht im Alltag falsch machen kann, das sind zwar Tatsünden, aber ganz oft liegt eine Fehleinstellung unseres Herzens da noch drunter. Und Umkehr ist nicht nur, ich drehe mich um, ich hebe den Stolperstein auf, ich lege ihm das hin, sondern es heißt, ich lasse ihn tiefer blicken. Dann merke ich vielleicht, dass die Lüge ein Indikator für Rebellion ist oder das Eisessen meine Selbstablehnung verdeutlicht oder meine Wut ein Zeichen für Verbitterung ist. Das sind nur Beispiele. Das soll aber deutlich machen, wie tief das geht, wie tief unser Fall geht und dann aber auch, wie tief seine Gnade geht. Gott sagt ja, ich will nicht, dass du stirbst. Ich will das nicht. Ich habe keinen Gefallen daran, Menschen verloren gehen zu sehen. Ich stehe da nicht und so willkürlich haue ich drauf. Sein Herz schreit ja förmlich, Kind, ich bin da für dich. Ich bin da. Und ich habe alles, was du brauchst. Dafür müssen wir uns bewusst sein, was legen wir ihm hin, wenn wir zu ihm kommen. Legen wir ihm das bisschen hin, was wir falsch gemacht haben, und auch das vergibt er, keine Frage. Oder legen wir ihm unser Herz hin und sagen, Gott, schaffe mir ein neues Herz. Wir müssen das gar nicht alles verstehen, was Gott letztlich daraus macht. Aber er sucht unsere Bereitschaft. Das neue Herz bietet er uns ja an. Es ist da, es liegt bereit. In Jesus Christus sind wir. Wir sind eine neue Schöpfung, eine neue Kreatur. Und diese Wahrheit gilt für mein ganzes Sein. Nicht nur für die paar Fehler, die ich mache. Wir stehen unter dem Schutz seines Blutes. Wie bei der Einsetzung des Passamals. Das Blut des Lammes wird an die Türpfosten gestrichen, damit der Tod nicht rein kann. Wir stehen unter dem Schutz seines Blutes. Lasst uns diesen Schutz nicht nur für so Oberflächlichkeiten annehmen, sondern für jeden Bereich unseres Lebens. Die Zeit für Oberflächlichkeit ist vorbei. Davon bin ich jedenfalls überzeugt. Die Lage ist ernst in ganz vielen Bereichen unseres Lebens, unserer Welt. Aber das Beste, was wir machen können, ist sich ihm unterstellen. Nicht aus Angst, sondern weil wir wissen, da ist das Leben. Da ist das Leben und da ist auch die Lösung für das Ganze, was so passiert in der Welt. Umkehr. Er ist das Leben. In der Umkehr liegt Heilung. Für uns persönlich, für unsere Gemeinde, für unser Land. Aber es fängt bei uns an. Und der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft, bewahre eure Herzen und Sinne in Christus Jesus. Amen.